Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Händeschütteln mit dem Dalai Lama. Die höchste Schweizerin trifft das Oberhaupt der Tibeter. Der Bundesrat lässt sich entschuldigen. Frühe Einsicht bringt Früchte. Der Zürich-Versicherungskonzern macht trotz widrigem Umfeld Gewinn. Überstunden garantiert. Falls die Schweiz im Herbst gegen Schweinegrippe geimpft wird, müssen Zivilschützer die Ärmel hochkrempeln. Instabilität garantiert. Der Konflikt im Nordkaukasus ist nicht ausgestanden. Die Bilanz ein Jahr nach dem Krieg zwischen Georgien und Russland. Und um 13 Uhr das liebe Geld. Heute die Willkür des Siegers oder wie Diktator Franco über Nacht halb Spanien enteignete. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Thomas Fuchs.
Am letzten Tag seines Aufenthalts in der Schweiz hat der Dalai Lama in Lausanne Nationalratspräsidentin Simonetti Cortesi getroffen. Sie zeigte sich nach dem Treffen sehr bewegt. Die nominell höchste Schweizerin war eingesprungen, weil kein Bundesrat das geistige Oberhaupt der buddhistischen Tibeter treffen wollte, offiziell aus Termingründen und wegen Ferienabwesenheiten. Der Dalai Lama erinnerte beim Gespräch an die rund 4000 Tibeter, die in der Schweiz leben. Für ihn, der seit 50 Jahren keinen Wohnsitz habe, sei dies von großer Bedeutung. Er danke der Schweizer Regierung und Bevölkerung für diese Gastfreundschaft. Der Zürich-Versicherungskonzern meldet für das erste Halbjahr einen Reingewinn von rund 1,3 Milliarden Franken. Das ist halb so viel wie vor einem Jahr. Offen bleibt bei der Zürich die Nachfolge von Konzernchef James Shiro. In der Schweiz hat sich die Konsumentenstimmung seit April nochmals verschlechtert. Vor allem die Entwicklung der Wirtschaft wird von den Konsumenten negativer beurteilt. Und auch die persönliche finanzielle Lage habe sich verschlechtert, zeigt die periodische Umfrage des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Falls die Bevölkerung im Herbst flächendeckend gegen die Schweinegrippe geimpft werden muss, kommen Zivilschützer zum Einsatz. Sie sollen Impfzentren einrichten, die Leute empfangen und betreuen, sowie Impfdatenblätter ausfüllen. In vielen Kantonen sind diese Einsätze sicherheitshalber schon eingeplant, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur SDA ergab. Wie viele Zivilschützer dann tatsächlich einen solchen Impfdienst leisten müssten, ist nicht klar. Das Tötungsdelikt von Grenchen, bei dem Anfang Juni ein Ehepaar und dessen Tochter umgebracht wurden, ist weitgehend geklärt. Die beiden inhaftierten Männer haben die Tat gestanden. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Zudem sei die Tatwaffe sichergestellt worden. Die Rolle der Frau, die mit den beiden Männern verhaftet wurde, ist noch nicht geklärt. Auch sie bleibt in Untersuchungshaft. Im Kanton Wallis hat der zuständige Umweltdirektor die Bewilligung erteilt, zwei Wölfe abzuschießen. Er traf seinen Entscheid aufgrund eines Berichts der interkantonalen Wolfskommission. Die beiden Raubtiere haben in den letzten Wochen im Val d'Ilie im Unterwallis und im Val de Die im Zentralwallis mehrere Dutzend Schafe gerissen. Die Abschussbewilligung ist 2 Monate gültig. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft der radikal-islamischen Hamas und anderen Palästinensergruppen Kriegsverbrechen vor. Die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet seien illegal und unentschuldbar, heißt es in einem Bericht von Human Rights Watch. Die Hamas müsse einen Verzicht auf solche Angriffe erklären und alle Verantwortlichen bestrafen. Die Hamas verletze das Kriegsrecht auch deshalb, weil sie ihre Raketen von besiedelten Gebieten abfeuere. Sie setze damit die Bevölkerung der Gefahr von Gegenangriffen aus. Die Regierung Irans verbietet Pilgerreisen nach Mekka während des bevorstehenden Fastenmonats Ramadan, aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Schweinegrippe. Die hohe Zahl der Pilger erhöhe das Risiko einer Infektion. In Iran gibt es 145 bestätigte Fälle von Schweinegrippe. Ein großer Teil der Infizierten war in jüngster Zeit nach Saudi-Arabien gereist oder hatte sonst Verbindungen zu dem Land. 6 Jahre nach 2 Bombenanschlägen in der indischen Metropole Bombay sind 3 Tatbeteiligte von einem Gericht zum Tod verurteilt worden. Die 3, 2 Männer und eine Frau, waren bereits Ende Juli schuldig gesprochen worden, wegen Mordes in über 50 Fällen und wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Bei den Anschlägen im August 2003 in Bombay waren 54 Menschen ums Leben gekommen. Hinter den Anschlägen steckte eine pakistanische Terrorgruppe.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Da hören wir gleich, wie herzlich und wie höflich sich die höchste Schweizerin und der höchste Tibeter trafen und warum der Botschafter des Dalai Lama trotzdem etwas enttäuscht ist. Gar nicht enttäuscht ist der Zürich-Versicherungskonzern, auch wenn er nur halb so viel Gewinn gemacht hat, wie sagen, wie er das geschafft hat. Zuversichtlich sind auch die Kantone, dass die Zivilschützer helfen können, falls im Herbst 95% der Schweizer Bevölkerung gegen Schweinegrippe geimpft würde, wie das BAG wünscht. Dann Georgien und Russland, 1 Jahr nach dem Krieg, die Bilanz. Fidschi, 3 Jahre Diktatur und ein Aufruf zum Volksaufstand mit Gesang. Deutschland und die Kanzlerkandidatur, der Spaßkandidat Kerkeling. Und um 13 Uhr das liebe Geld, heute die Geschichte Spaniens, als man mit dem falschen Geld in der Tasche erschossen wurde. Die Geschichte der Peseta Roja, der roten Pesete. Und von Peseten zur Börse sowie Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.982 Punkten plus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 52,96 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,42. Das Wetter in der ganzen Schweiz bleibt es sonnig mit wenigen Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 30 Grad. Morgen Freitag geht es ziemlich sonnig weiter mit erneut etwa 30 Grad. Allerdings bilden sich am Nachmittag größere Quellwolken und vor allem in den Bergen und im Westen kommt es zu Schauern und Gewittern. Das Wochenende ist dann unbeständig mit Sonne, Wolken und einigen gewittrigen Regengüssen. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 27 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stau oder stockender Verkehr auf den folgenden Strecken. In der Ostschweiz auf der A3 in Richtung Chur zwischen den Verzweigungen Reichenburg und Niederurnen. Auf der Nord-Süd-Achse in Richtung Gotthard vor dem Tunnelportal in Airolo. Und in der Westschweiz auf der A1 in Richtung Lausanne zwischen Aubonne und der Verzweigung Écublens, auf der A9 in Richtung Vevey zwischen Belmont und Chèvre und weiter in Richtung Martigny zwischen Montreux und Villeneuve.
Nicht ein Bundesrat, nicht eine Bundesrätin, sondern die Nationalratspräsidentin Chiara Simoneschi-Cortesi hat heute Morgen in Lausanne den Dalai Lama empfangen. Was der Besuch des geistigen Oberhaupts der Tibeter gebracht hat, abgesehen von schönen Worten, im Bericht von Elmar Plotzer.
Für Chiara Simoneschi war es mehr als ein Pflichttermin. Sichtlich bewegt begrüßte die Nationalratspräsidentin den Dalai Lama in ihrer Muttersprache. Es sei ihr eine Ehre und eine Freude, ihn zu empfangen. Eine Freude, die ihr sehr zu Herzen gehe. In herzlicher Atmosphäre haben sich Chiara Simoneschi und der Dalai Lama mehrmals die Hände geschüttelt. Kleine Geschenke wurden ausgetauscht. Der Dalai Lama seinerseits bedankte sich bei der Schweizer Bevölkerung und den Schweizer Politikern. Er bedankte sich dafür, dass viele tibetische Flüchtlinge in der Schweiz eine neue Heimat gefunden haben. Eine glückliche Heimat, wie der Dalai Lama betonte.
Homeless person now found happy home.
45 Minuten dauerte die Unterredung. In der harmonischen Stimmung konnte man fast vergessen, dass der chinesische Botschafter in Bern bereits im Vorfeld gegen das Treffen protestiert hatte. Er sagte, der Dalai Lama sei ein Separatist, der China spalten wolle. Diese Kritik schien Nationalratspräsidentin Chiara Simoneschi aber nichts anzuhaben. Schon gar nicht nach dem Treffen mit dem Dalai Lama.
Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von dieser Humanität, die von diesem Mensch rauskommt, schon mal am Anfang. Und es war wirklich eine für mich tief berührende Rencontre.
Über das Treffen zwischen dem Dalai Lama und der Nationalratspräsidentin freute sich auch Kelsang Gyaltsen. Der in der Schweiz lebende Tibeter ist der Sonderbotschafter des Dalai Lama für Europa. Dass aber kein Treffen mit einem Bundesrat zustande kam, darüber ist Kelsang Gyaltsen noch immer etwas enttäuscht.
Natürlich, ein Treffen mit einem Mitglied des Bundesrates hat eine andere politische Bedeutung. Das liegt klar auf der Hand. Und wir Tibeter leben lange genug in der Schweiz, um die politischen Nuancen auch zu verstehen.
Er befürchtet, der Bundesrat habe damit ein falsches Signal an die chinesische Regierung gesandt, die den Dalai Lama international isolieren und die Probleme in Tibet unter den Teppich kehren wolle. Trotzdem findet Kelsang Gyaltsen, der Schweizbesuch des Dalai Lama sei auch ein politischer Erfolg. Man habe sehr viel Sympathie aus der Schweizer Öffentlichkeit erfahren und das Medieninteresse sei sehr groß. Und auch das sei ein wichtiges Signal an die chinesische Regierung.
Auch wenn es der chinesischen Regierung manchmal gelingt, gewisse Regierungen unter Druck zu setzen und zum Wohlverhalten zu zwingen, dass in den freien westlichen Gesellschaft die Öffentlichkeit und die freie Presse nicht so mit politischem Druck und Drohungen zum Schweigen gebracht werden kann.
Nationalratspräsidentin Chiara Simoneschi will sich auf jeden Fall weiter für die Tibeter engagieren. Schließlich ist sie Mitglied der Parlamentariergruppe Schweiz-Tibet. Und bereits vor 11 Jahren hat sie als Tessiner Parlamentspräsidentin die jüngere Schwester des Dalai Lama getroffen.
Einmal tiefrot, dann wieder schwarz. Die Versicherungsbranche arbeitet mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Gestern überraschte die Swiss Re mit einem happigen Verlust. Heute nun überzeugt die Zürich mit einem guten Ergebnis und einem Gewinn im ersten Halbjahr von 1,3 Milliarden Dollar. Fragt sich, was die Zürich besser macht als die Konkurrenz. Manuel Rentsch ging der Frage nach.
Dass Zürich die Krise besser gemeistert hat als die Konkurrenz, hat vor allem mit der Geschichte dieser Gesellschaft zu tun. Sie hat ihre Sünden bereits begangen zu einem früheren Zeitpunkt. In den 90er Jahren hat sie einen aggressiven Expansionskurs gefahren und ist damals gescheitert. Zürich hatte in der Ära des ehemaligen Firmenchefs Rolf Hüppi zu viel gewagt. Diese Fehler wurden korrigiert. James Schiro, Konzernchef von Zürich Financial Services.
We learned from a very, very difficult crisis in 2001-2002. And I think those learnings have served us well.
Wir haben unsere Lehren gezogen, das hat uns geholfen. James Schiro hat die Gesellschaft auf einen konservativeren Kurs gebracht. Das Leitmotiv lautet seit Jahren Disziplin.
Our ability to achieve such strong results is rooted in the disciplined approach we take to operational and financial issues.
Die Basis unseres Erfolges ist die Disziplin, mit welcher wir unser Geschäft betreiben. Diese Philosophie setzte der Versicherer auch in den Boomjahren um, als zahlreiche Analysten und auch die Medien einen aggressiveren Expansionskurs forderten. Nochmals James Schiro.
You know, I'm often humorously reminded when people said we did not have a vision, we were not aggressive, everyone was moving ahead of us, we stayed the course.
Manchmal muss ich lachen, wenn ich daran denke, dass uns vorgeworfen worden ist, dass wir uns zu wenig vorwärts bewegen. Wir haben aber an unserem Kurs festgehalten. Dass Disziplin nicht nur ein werbewirksames Schlagwort ist, zeigt sich vor allem in der Zurückhaltung bei Firmenübernahmen. Zürich hat in den Boomjahren darauf verzichtet, andere Firmen teuer aufzukaufen. Erst jetzt, mitten in der Krise, hat der Versicherer die Gelegenheit genutzt, einen Teil der amerikanischen AIG zu übernehmen für knapp 2 Milliarden Dollar. Trotz dieser Übernahme ist Zürich sehr solide finanziert, wie sich anhand der Kennzahlen zeigt. Die Solvabilität, die wichtigste Messgröße, liegt bei 180%, das ist ein sehr guter Wert. Die Analysten beurteilen das Ergebnis denn auch positiv. Der Aktienkurs ist heute Vormittag gestiegen um etwas mehr als 2%.
Die Schweinegrippe hält die Behörden in der Schweiz auf Trab, noch bevor sie richtig bei uns angekommen ist. So zeigt sich jetzt, dass es viel Arbeit für die Zivilschützer geben wird, falls im Herbst wirklich Hunderttausende gegen die Schweinegrippe geimpft werden. Die Zivilschützer sollen nämlich die Impfzentren betreiben, die im ganzen Land geplant sind. Inlandredaktor Freddy Gasser berichtet.
Nicht weniger als 95% der Schweizer Bevölkerung soll gegen das Schweinegrippevirus geimpft werden. Das hofft das Bundesamt für Gesundheit und die Kantone rüsten sich für die dafür nötigen Massenimpfungen. Im Kanton Bern etwa sind bis zu 42 Impfzentren geplant. Die Zivilschützer würden in diesen Zentren das medizinische Personal unterstützen. Dafür seien sie ausgebildet, betont Andreas Geumann vom Kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz.
Die Schutzdienstpflichtigen sind in der Lage, einen guten Support zu leisten für diese Impfzentren. Sie werden keine medizinischen Aufgaben erfüllen,
sagt Geumann. Konkret hieße der Einsatz für die Zivilschützer:
Der Ablauf ist so, dass man beim Eintritt eine Personenerfassung macht, dass nachher das Impfdatenblatt kontrolliert wird. Es geht darum, herauszufinden, ob die Leute auch geimpft werden können. Wer Fieber hat, kann sich zum Beispiel nicht impfen lassen. Und dann, wenn alles in Ordnung ist, wird in einer Koje die Impfung verabreicht und am Schluss gibt es eine Austrittskontrolle, wo das Impfdatenblatt abgegeben wird in einen Ruheraum.
Bis zu 600 Zivilschutzdienstleistende könnten im Kanton Bern dafür aufgeboten werden. Im Aargau sind es rund 540. Allerdings, sagt Balz Bruder, Kommunikationsleiter des aargauischen Gesundheitsdepartements, rechne er nicht mit diesem Maximalaufgebot.
Diese Impfzentren werden in Betrieb genommen, wenn innerhalb kurzer Zeit sehr viele Menschen geimpft werden müssen. Wenn dies nicht notwendig ist und die Grundversorger diese Impfung durchführen können, verzichtet der Kanton Aargau selbstverständlich darauf, diese Zentren in Betrieb zu nehmen.
Ohnehin sei noch vieles unklar.
Wir sprechen über Unsicherheiten, wann dieser Impfstoff vorhanden sein wird. Wir sprechen über Unsicherheiten, wann dieser zur Verfügung stehen wird. Wir sprechen über Unsicherheiten, wie er verteilt wird. Das sind Fragen, die noch geklärt werden müssen.
Und für die Bund und Kantone jetzt gemeinsam nach Lösungen suchen. Zeit bleibt ihnen bis zum Oktober, dann wird mit den ersten Impfstofflieferungen gerechnet. Die Impfung ist aber für alle freiwillig und zumindest im Kanton Bern auch für die Zivilschutzdienstleistenden, die ja im engsten Kontakt mit den Impfwilligen stünden, sagt Andreas Geumann.
Es wird nie einen Impfzwang geben und wenn sich Schutzdienstpflichtige nicht impfen lassen wollen, wird das heißen, dass wir sie nicht einsetzen im Impfzentrum.
Im Kanton Aargau ist die Frage der Impfpflicht für die Zivilschützer noch nicht endgültig entschieden. Und in Zürich wiederum entscheidet sich ohnehin erst in 2 Wochen, ob und wie Zivilschützer aufgeboten würden für Massenimpfungen.
Das Entsetzen im Westen war groß, als vor einem Jahr Georgien Südossetien angriff und darauf Russland mit ganzer Militärmacht zurückschlug. Heute, ein Jahr später, ist die Stimmung im Grenzgebiet im Kaukasus wieder angespannt. Am Dienstag explodierte an der Grenze zwischen Georgien und Südossetien ein Sprengsatz. Südossetien hat vorsorglich die Grenze zu Georgien geschlossen im Hinblick auf den Kriegsjahrestag und Russland hat seine Truppen in Alarmbereitschaft versetzt. Ich habe mit Max Schmid, dem langjährigen Russland-Korrespondenten von Schweizer Radio DRS, gesprochen und ihn gefragt, wo stehen Russland und Georgien heute in diesem Konflikt?
Auf den ersten Blick ist Georgien ein Verlierer, denn wenn es das Hauptziel gewesen ist, damals vor einem Jahr Abchasien oder Südossetien zurückzugewinnen, dann sieht man heute, dass es sehr, sehr schwierig wird. Also das, wahrscheinlich kann man das auf viele Jahre, vielleicht auch für immer vergessen. Auf der anderen Seite hat Georgien massiv Wiederaufbauhilfe erhalten, aber es lebt in einer dauernden Spannung, weil man nie weiß, was geschieht wirklich. Die russischen Truppen, Tausende, sind ganz nahe auch von dem übrigen Georgien und von daher bleibt eine Art Grundspannung erhalten und der Präsident, der diesen Krieg zu verantworten hat, Michail Saakaschwili, ist innenpolitisch stark in Bedrängnis, die Opposition wächst und sie fordert seinen Rücktritt und auf längere Sicht, würde ich sagen, wird er dieses Machtspiel verlieren.
Wenn Georgien als Verlierer dasteht, steht dann Russland als Sieger da?
Das würde ich so nicht sagen. Es ist auch ein recht zwiespältiges Bild, das Russland heute bietet. Man hat nach dem Krieg, in den Wochen danach, diesen Sieg gefeiert in Russland, hat ihn auch innenpolitisch sehr geschickt verkauft. Es war die Verhinderung eines Genozids an der südossetischen Bevölkerung, einer Bevölkerung, die zu 90% mit russischen Pässen ausgestattet war. Also das war ganz klar, dass man handeln musste, so hat man das in Russland verstanden. Die Weltwirtschaftskrise hat dann eigentlich das Thema ziemlich verdrängt, auch international. Auch die Blamage eigentlich, dass nachdem Russland am 26. August, also kurz nach dem Krieg, eigentlich das Gebiet anerkannt hat als unabhängiges Gebiet, genau wie Abchasien, ist ihm überhaupt niemand gefolgt, außer das kleine Nicaragua, nicht einmal befreundete Nationen. Und auf der anderen Seite kann Russland mit dem Jetzt-Zustand nicht schlecht leben, denn er gibt ihm einen Hebel über den unbequemen Nachbarn.
Wie geht es denn den Menschen in Südossetien zwischen diesen beiden Nachbarn, Russland und Georgien?
Es sind ja eigentlich wenige, es sind 70.000 Leute, die dort gelebt haben und die Mehrheit ist noch nicht zurückgekehrt. Der Wiederaufbau ist längst nicht abgeschlossen, es herrscht Hochspannung immer noch dort. Von daher ist es für die Menschen sicher sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, dass sie diesen Zustand, nämlich den Schutz Russlands und die Anerkennung durch Russland, sehr schätzen und es auch mit Begeisterung gefeiert haben vor einem Jahr. Und dass sie finden, eine Rückkehr zu Georgien, kommt für uns überhaupt nicht in Frage.
Es ist ja immer noch umstritten, wer damals den Krieg begonnen hat. Was ist diesbezüglich Ihre Meinung?
Nach dem Krieg, unmittelbar in den ersten zwei Wochen, sah es eigentlich so aus, dass Saakashvili der Welt verkaufen könnte, dass er von Russland angegriffen worden sei und sich verteidigt habe. Das hat sich dann im Verlauf des Herbstes eigentlich nicht mehr aufrechterhalten lassen. Also heute ist ziemlich klar, dass in der Nacht vom 7. auf den 8. August georgische Truppen losmarschiert sind, georgische Artillerie die Hauptstadt dieses Separatistengebietes bombardiert hat, dass nachher die Russen sofort reagiert haben, dass sie bereit waren auch und natürlich auch sehr wichtig, dass sie mit verschiedensten Mitteln, politischen und militärischen, Georgien provoziert haben. Aber heute werfen auch Oppositionelle dem Präsidenten vor, dass er in diese Falle geraten ist. Er hätte sich damals zurückhalten können.
Sie haben jetzt gesagt, dass Russland bereit war, um zu reagieren. Und heute steht auch in der Financial Times, Putins früherer Wirtschaftsberater Andrei Ilyarionov behauptet, Russland habe schon vor Jahren auch einen Krieg nicht ausgeschlossen, um Georgien notfalls militärisch in die Knie zu zwingen. Was halten Sie von dieser Aussage?
Ich habe sie so eigentlich bis zu dieser Aussage nicht gehört, aber mir scheint es durchaus glaubhafter, dass man im Kreml dies als letzte Möglichkeit in Erwägung gezogen hat.
Das waren Einschätzungen von Max Schmid. Die pazifischen Fidschi-Inseln, das ist alles andere als der Traum vom Südseeparadies. Auf Fidschi herrscht nämlich seit 3 Jahren der Ausnahmezustand. 2006 übernahm der Armeechef Frank Bainimarama die Macht. Seither regiert der Offizier und selbsternannte Premierminister den Staat mit eiserner Hand. Kritiker verträgt er keine und er geht mit rigorosen Mitteln gegen sie vor. Jetzt bekommen die Gegner von Bainimarama gewichtige Unterstützung. Der Chef des Forums der pazifischen Inselstaaten hat die Menschen von Fidschi quasi dazu aufgerufen, sich gegen das Regime aufzulehnen. Urs Welterlin.
Man könnte meinen, man sei auf einer tropischen Insel unter der strahlenden Sonne im blauen Pazifik, im Archipel der Fidschi-Inseln. Doch das vermeintliche Südseeparadies könnte weiter weg nicht sein. Diese Musikanten sitzen vor einem Kongresszentrum in Cairns und protestieren. Sie tun das auf typisch pazifische Art und Weise, friedlich und mit Gesang. Sie wollen, dass die Führer der pazifischen Inselstaaten bei ihrem 40. Jahrestreffen hier in der australischen Stadt Frank Bainimarama die Leviten lesen. Der Armeechef aus Fidschi ist selbst nicht in Cairns, er wurde vom Pazifikforum ausgeladen. Seit 3 Jahren hält er sein Land im Klammergriff. Und die Situation wird immer schlimmer. Die Medien sind einer strikten Zensur unterworfen. Ausländische Journalisten wurden aus dem Land geworfen. Wer immer das Regime nicht unterstützt oder auch nur im Verdacht steht, es nicht zu unterstützen, wird verhaftet. Letzte Woche brach die Polizei sogar bei mehreren Priestern die Türen ein. Nicht, dass Regierungsumstürze in Fidschi etwas Besonderes wären. Viermal ist es in den letzten 22 Jahren zu einem Putsch gekommen. 2006 stürzte Bainimarama die demokratisch gewählte Regierung von Ministerpräsident Laizane Karase. Er warf dem damaligen Regierungschef vor, Spannungen zwischen der eingeborenen Bevölkerungsmehrheit und der wirtschaftlich mächtigen Minderheit indischstämmiger Fidschianer geschürt zu haben. Da mag durchaus auch etwas dran sein, sagen Experten. Trotzdem sei dies natürlich kein Grund, das Land kollektiv in Geiselhaft zu nehmen, kritisieren die pazifischen Nachbarstaaten. Jetzt reicht's, sagt Forumchef Toke Talagi, Premierminister der kleinen Inselnation Niue. In deutlicher Sprache ruft er die Fidschianer zum Volksaufstand auf.
I believe it's time for the Fijians themselves to accept responsibility and rise up in a peaceful manner.
Er glaube, es sei an der Zeit, dass die Fidschianer für ihr Schicksal Verantwortung übernehmen und sich gegen das Regime auflehnen, auf friedliche Art und Weise. Sie sollten sich an den Methoden von Mahatma Gandhi orientieren und sie als Basis für den Widerstand nehmen, bis das Regime verstehe, dass es nicht die Mehrheit des Volkes unterdrücken könne. So bleibt den Menschen von Fidschi die Hoffnung, dass sich auch der jüngste Putsch auf pazifische Art und Weise lösen lässt. Friedlich und mit der Gewalt der Musik, nicht mit der von Waffen.
Urs Welterling. Er will Farbe hineinbringen in den deutschen Wahlkampf und auch mehr Spaß. Horst Schlemmer. Und es scheint der richtige Moment, um sich ins beste Licht zu rücken, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel noch in den Ferien ist und der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier seine Wahlkampftour durch das Land erst begonnen hat. Ursula Hürzeler über den Neuen im deutschen Wahlkampf, der sich an einer inszenierten Pressekonferenz der geneigten Wählerschaft vorgestellt hat.
Der Aufmarsch von Kameraleuten, Fotografen und Journalisten war gewaltig, wie das eben so ist, wenn die Politprominenz ruft. Und Horst Schlemmer, ein leicht schmieriger Mann mit Bauch, Toupet und Pferdegebiss, er kam gleich zur Sache.
Mein Name ist Horst Schlemmer. Ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Grimmauer Tagblatt gewesen. Ich habe jetzt, verstehen Sie mich? Nee. Ich habe jetzt höhere Ambitionen. Ich will Bundeskanzler werden.
Wieso auch nicht, könnte man sagen. Schließlich haben davon spätere Kanzler schon in ihrer Jugend geträumt. Doch Horst Schlemmer ist anders. Das zeigt schon sein Parteiprogramm. Statt tiefere Steuern oder Millionen neuer Jobs verspricht er allen ein Grundeinkommen von 2.500 Euro und gratis Schönheitsoperationen. Das Leitmotiv seiner Horst Schlemmer-Partei ist schließlich die soziale Gerechtigkeit.
Vor allem glaube ich, dass es wichtig ist, nah am Wähler dran zu sein. Und da ich sowieso gerne nah am Menschen dran bin, vor allem am weiblichen Wähler, ist diese Nähe das A und O. Und ich glaube, darum geht es in erster Linie.
Es ist bestes absurdes Theater. Denn Horst Schlemmer, der Kanzlerkandidat, ist eine Kunstfigur des Komikers Harpe Kerkeling. Ein Umstand, der an der Pressekonferenz in einem Berliner Nobelhotel fast untergeht. Längst haben sich die Grenzen zwischen Rolle und Realität vermischt und so fragen denn die vielen Medienleute weniger nach dem offiziell beworbenen Film als vielmehr nach politischen Themen, nach Atomenergie, Integration oder Homosexualität. Zu allem hat der neu aufsteigende fiktive Star am deutschen Polithimmel eine klare Meinung, sogar zur Krise.
Zur Wirtschaftskrise, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und das sagt Ihnen wahrscheinlich keiner. Aber wir sagen das. Ich habe keine Lösung. Das wird ein Durchgefummel. Ich bin mir nur sicher, schlechter als die, die das jetzt gemacht haben, kann ich das auch nicht machen.
Klar, dass Kandidat Schlemmer auch schon im Internet unterwegs ist. Dort hat er bei Facebook, wie er betont, schon deutlich mehr Anhänger als Angela Merkel. Der Einzug in den Bundestag ist also quasi nur noch Formsache. Kein Wunder, sagt Schlemmer alias Kerkeling. Er verkörpere schließlich den Mann von der Straße und biete allen etwas.
Wir stehen ja für eine tolerante, für eine offene Gesellschaft. Links, liberal, aber auch konservativ.
Und das bisschen Ökologie, das es heutzutage ja auch noch braucht, das sollen dann die Grünen abdecken. Mit denen will Horst Schlemmer nach der gewonnenen Wahl im September schließlich regieren. Vorher aber muss er allerdings noch als Hauptdarsteller in die Kinos. Horst Schlemmer, ich kandidiere, heißt der Film. Ganz abgedreht ist er noch nicht, aber er soll richtig Spaß machen. fast mehr noch als die echte Politik.
Der Bericht von Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.